Borussia Dortmund klettert durch den 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg in der Tabelle. Eigentlich eine angenehme Situation, wären da nicht die hochemotionale Jahreshaupt- und Aktionärsversammlung gewesen. Denn dort gab es für die Bosse wegen des Rheinmetall-Deals heftigen Gegenwind und einen Denkzettel verpasst. Außerdem, was bedeutet die Rückkehr von Michael Zorc zum BVB und wie geht es eigentlich mit Sebastian Kehl weiter? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich weiß nicht, wie es euch geht. Kleiner subjektiver Einstieg von mir. Mein Bedarf an Mitgliederversammlungen, Jahreshauptversammlungen ist für dieses Jahr gedeckt. Also muss ich wirklich sagen, ich bin seit Jahrzehnten als Sportjournalist tätig. Ich habe unzählige Versammlungen besucht, aber dass die mittlerweile so lange sich ziehen, das ist für mich absolut neu. Es fing an und da hat es tatsächlich gar nicht mit dem BVB was zu tun gehabt. Die Mitgliederversammlung auf Schalke am vergangenen Wochenende. 7 Stunden, 37 Minuten bei 8 Grad in der zugigen Arena. Dann die Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund am Sonntag in der Westfalenhalle. Das sind dann auch etwa 7 Stunden gewesen. Und Manni Sedelbauer, hallo Manni.
Hi Olli.
Du warst dann heute auch noch auf der Aktionärsversammlung und dazu muss man sagen, wir zeichnen auf am Montag um 17 Uhr und ich meine, nach dem, was ich gehört habe, die dauert immer noch an, kann das sein?
Die dauert sowas von an. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, weil wir jetzt eben den Podcast aufnehmen, an welcher Programmpunkt wir angekommen sind, aber es war ja auch meine erste Jahreshauptversammlung und meine erste Aktionärsversammlung, der ich beigewohnt habe und boah, Olli, also ich muss sagen, das wird sich heute noch bis in die frühen Abendstunden ziehen. Mir wurde ursprünglich gesagt, um 11 ging es ja los. Ja, die Aktionärsversammlung, die dauert nicht so lange, aber heute könnte man schon damit rechnen, dass es sogar auch mal so bis um 3, 4 Uhr geht. Und jetzt haben wir 17 Uhr und ja, so richtig ist ein Ende immer noch nicht in Sicht. Also ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich finde es aber durchaus spannend und thematisch ist ja auch einiges los gewesen. Aber ja, ich kann dich sehr gut verstehen, Olli. Ich weiß nicht, ob du da gestern noch im Saal warst oder da gerade zugehört hast. Borussia Dortmund ist Derby-Sieger, ne? Halbe Stunde länger als die Nachbarn aus Gelsenkirchen bei der Jahreshauptversammlung.
Wobei man dazu sagen muss, ich habe das auch vernommen, ein Mitglied hatte sich kurz vor Beendigung der Versammlung dann noch zu Wort gemeldet und hat genau diese Information dann gegeben. Es ist etwas umstritten, weil bei der Schalker Jahreshauptversammlung, da gab es eine kurze Verzögerung zu Beginn. Also ich bin der Meinung, dass diese Schalker Mitgliederversammlung doch etwas länger gewesen war. Ich persönlich meine, gestoppt zu haben, 7 Stunden, 37 Minuten, das liege dann knapp über der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund. Okay. Aber du, wer weiß, vielleicht wird es ja tatsächlich dann von der Aktionärsversammlung getoppt.
Das es ist wieder irre. Knallhart recherchiert, ja, sehr gut.
Oder? Ja, ja, aber natürlich, es ging eigentlich, muss man sagen, auf den beiden BVB-Versammlungen nur am Rande um Fußball. Ihr habt es alle mitbekommen, im Mittelpunkt. Und er wurde sehr kontrovers diskutiert, wobei man, ja, kontrovers im Sinne, dass die Mitglieder mehrheitlich eine Meinung vertreten haben, nämlich, dass sie diesen Deal mit dem Rüstungskonzern, diesen Sponsoring-Deal mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall ablehnen. Und die Führung des BVB, da muss man dann immer so ein bisschen differenzieren, das ist natürlich die Führung der KGaA, der Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Geschäftsführung mit Aki Watzke als Vorsitzendem der Geschäftsführung, mit Carsten Kramer als Marketing-Geschäftsführer, der ja maßgeblich verantwortlich für diesen Werbedeal gewesen ist, die haben natürlich dieses Sponsoring verteidigt und da prallten schon sehr verschiedene Meinungen aufeinander. Wir werden später darauf auf jeden Fall eingehen, überhaupt keine Frage. Aber dadurch, dass es ja in erster Linie ein Fußball-Podcast ist, wollen wir natürlich, und das stellen wir jetzt mal an den Anfang, einfach über Fußball reden. Denn es liegt eine englische Woche vor uns. Es hat ein, ja, schon, finde ich, kleines Ausrufezeichen der Mannschaft gegeben mit diesem 4:0 über den Sportclub Freiburg am Samstag. Eine sehr, sehr starke Leistung. Und wie gesagt,
gegen den Lieblingsgegner, ne?
Ja, das muss man allerdings auch dazu sagen. Also, die sind immer sehr, sehr gern gesehener Gast, die Breisgauer in Dortmund, weil sie so gut wie nie was geholt haben in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, auch die Art und Weise, wie Borussia Dortmund da gespielt hat, das war durchaus vielversprechend. Und ja, morgen, Manni, da gehen wir ja gemeinsam auf Reisen. Es geht nach Zagreb. In der Champions League ist der BVB wieder am Ball, wo es ja mit Ausnahme jetzt der zweiten Halbzeit von Madrid relativ gut gelaufen ist. Und dann steht zum Ende der Woche ein nicht ganz unbedeutendes Spiel in der Fußball-Bundesliga an. Stichwort Franz Beckenbauer, we call it a Klassiker. Es geht gegen den FC Bayern. Und deshalb haben wir gesagt, keine Angst, keine Sorge. Wir reden über die Versammlung, wir reden auch über diesen, ja, mittlerweile muss man sagen, mehr als nur umstrittenen Rheinmetall-Deal von Borussia Dortmund. Aber wir steigen mit dem Fußball ein. Manni, dieses Spiel gegen den SC Freiburg, klar, du hast es gesagt, Lieblingsgegner von Borussia Dortmund, der BVB war natürlich auch aufgrund der in dieser Saison, das kann man ihm wirklich nicht absprechen, verbrieften Heimstärke deutlicher Favorit. Mhm. Ich finde trotzdem, dass die Art und Weise, wie Borussia Dortmund das Ding runtergespielt hat, durchaus beeindruckend war. Stichwort eine sehr erwachsene, reife Leistung, wie es Nuri Sahin gesagt hat. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich gebe dir absolut recht, Olli. Das war eine sehr, sehr erwachsene Leistung. Zumal man ja sagen musste, der Ausfall von Serhou Guirassy, da hatte ja der ein oder andere Fan und ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil Guirassy einfach in den letzten Wochen die Konstante ein Stück weit war. Ne? Der hat die Bälle festgemacht, der hat Torgefahr ausgestrahlt und man von Maxi Bayer einfach noch nicht genau wusste, knüpft er jetzt da an, wo er aufgehört hat zuletzt beim BVB und auch übrigens bei der U21, hat dort ja auch getroffen. Oder eben nicht. Also das war so ein bisschen unvorhersehbar und dafür haben sie es dann wirklich richtig, richtig gut gemacht. Auch diese Länderspielpause, da weiß man ja auch immer danach nicht, wo steht die Mannschaft, wie sind die Spieler drauf. Auch ein Julian Brandt hat jetzt bei der Nationalmannschaft gespielt, ein Felix Metscher, Marcel Sabitzer war unterwegs, Schlotterbeck und, und. Also so richtig ausgeruhter konnte man ja nicht davon ausgehen, dass der BVB ist, gerade im Vergleich zu den Freiburgern, die ja nicht ganz so viele Abstellungen hatten wie die Dortmunder. Und trotzdem muss man sagen, außer diesem, ja, einen Schreckmoment, den der BVB zu überstehen hatte, bei dem der SC Freiburg schon auch ein Tor hätte machen müssen, meiner Meinung nach, haben sie das sehr, sehr gut runtergespielt. Und Olli, wenn wir bei diesem Schreckmoment bleiben, da bist du fast schon wieder bei deinem Lieblingsthema, ne? Was war denn da los?
Ach so, ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich tatsächlich, das dürfte sich...
Aber übrigens... Ja, aber übrigens, Olli, ein Hörer, der schreibt mir auch, also ich würde jetzt sagen, nicht jede Woche, das wäre übertrieben, aber er hat mir schon des Öfteren geschrieben, wieso lernt das der Kobel nicht? Und ich glaube, das ist ja auch ein kleines Stichwort für dich.
Ja, wobei ich da wiederum müsste ich bezüglich dieser Aufforderung, wieso lernt es der Kobel nicht, die Rede ist natürlich, was die fußballerischen Fähigkeiten von Gregor Kobel angeht, um es vorwegzuschicken, richtig, richtig starker Keeper, für mich einer der besten Torhüter in der Fußball-Bundesliga. Allerdings gehört er, was das Aufbauspiel angeht und da werden im modernen Fußball ja immer häufiger die Torhüter mit einbezogen, dann nicht zu den, ich sag mal, versiertesten Technikern, wenn es darum geht, den Ball mit dem Fuß zu spielen. Und genau so ist ja quasi diese eigentlich einzig richtig gefährliche Aktion, die die Freiburger hatten, die war dann allerdings super gefährlich. Es war ja fast schon so eine Triple-Chance entstanden, weil Kobel halt den Ball durchaus in Bedrängnis zielgenau hinten rausgespielt haben wollte. Und das ist ihm dann nicht gelungen. Dann gab es diese Möglichkeit zunächst für Vincenzo Grifo. Ich habe den anschließend interviewt. Ich habe gesagt, Vincenzo, also normalerweise machst du doch solche Dinger. Ja, sagt er, man darf nicht vergessen. Und dann sind wir wieder gleichzeitig auch nach der Kritik an Gregor Kobel bei einem Lob für den BVB-Keeper. Da sagt er, das ist halt ein sehr, sehr guter Keeper. Und der hat wahrscheinlich schon aufgrund meiner Fußhaltung gesehen, in welche Ecke, in die lange Ecke ich schießen werde. Also insofern, er hat diese Möglichkeit dann ja auch toll zunichte gemacht wieder, hat gerettet. Aber es bleibt seine Achillesferse. Die fußballerischen Fähigkeiten sind bei ihm nicht besonders gut ausgeprägt. Nur noch mal ganz kurz zurück. Ich will jetzt auch kein riesiges Fass aufmachen, aber noch mal ganz kurz zurück. Warum lernt das nicht? Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so einfach zu lernen ist. Ich glaube, dass das eine Talentsache ist oder aber eventuell etwas damit zu tun hat, ob ich es von klein auf trainiere oder nicht trainiere. Mal ein Beispiel. Roman Weidenfeller. Ich glaube, es gibt niemanden unter unseren Zuhörern, die mir widersprechen würden, wenn ich sage, Roman Weidenfeller war über viele Jahre, also man kann ja schon fast sagen, über ein Jahrzehnt Stammkeeper bei Borussia Dortmund. Und er war eigentlich über jeden Zweifel erhaben, dass er diese Nummer 1 beim BVB verdient hat. Roman Weidenfeller war auch kein Manuel Neuer, was das Fußballerische angeht. Er sagt, aber ich probiere es auch gar nicht. Ich weiß, dass ich da eine Schwäche habe und deshalb schlage ich den Ball dann eher schmucklos mal weg. Und das wäre tatsächlich mein Reitschlag an Gregor Kobel. Weil das Problem bei ihm ist häufig, dass er, wenn er versucht, den Ball zu verarbeiten und er bekommt ihn jetzt im Aufbauspiel nicht exakt in den Fuß gespielt, dann braucht er zu lange für diese Ballverarbeitung. Und mittlerweile stellen sich die gegnerischen Offensivspieler genau darauf an, laufen ihn scharf an, dann gerät er in Bedrängnis und dann kommt der eine oder andere Fehlpass dabei heraus. Und das ist natürlich, wenn du den Fehlpass hinten aus dem eigenen 16er herausspielst, oftmals brandgefährlich. Aber das, wie gesagt, ist fast das Einzige an diesem Spiel, wo man sagen kann, ja, diese Aktion war nicht besonders klug, nicht besonders gut. Ja. Ansonsten, nochmal, fand ich das sowohl taktisch, als auch was die Geduld angeht. Man darf nicht vergessen, der SC Freiburg ist eine Mannschaft, die gerade unter Julian Schuster sich auch defensiv, ich will nicht sagen stabilisiert hat, sie waren vorher auch nicht instabil, aber gegen die es nicht leicht ist, sich Tormöglichkeiten herauszuspielen. Sie haben das gut gemacht, sie haben immer wieder verlagert bei den Angriffen, beide Flügel mit einbezogen, haben die Freiburger durchbewegt und kamen so dann auch zu den Möglichkeiten und deshalb finde ich, es ist eine reife Leistung. Man hat auch nicht nachgelassen. Man hatte nie das Gefühl in diesem Spiel, oh, sie führen jetzt 2-0, jetzt schalten sie einen Gang zurück. Also ich gebe Nuri Sahin da recht. Das war eine gute Leistung, ohne Frage.
Ja, und ich finde, wenn man sich auch so den Spielverlauf anguckt und die Spieler, die überzeugt haben, kannst du dir eigentlich gar keinen besseren Verlauf malen. Ne? Maxi Bayer, der dann sofort überzeugt, der das auch wirklich richtig gut macht nach Vorarbeit von Benze Baini. Dann Julian Brandt, der keine allzu leichte Zeit bei der Nationalmannschaft hatte. Also er hat sich wahnsinnig wohl gefühlt, ist er dann auch im zweiten Spiel mit der deutschen Nationalmannschaft zu seinem Einsatz gekommen. Hat dort aber einen ganz, ganz schwachen Tag erwischt. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Er trifft dann wahnsinnig stark per Freistoß. Und das trägt so ein bisschen alles mehr zu einem gewissen Selbstverständnis bei, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist so ein Stück weit auch in diesem Spiel gewachsen. Und dieses Selbstbewusstsein gerade zu Hause hat die Mannschaft ja sowieso. Ich finde, das spürt man, das merkt man den Spielern an, dass das so ein ganz anderes Auftreten auf einmal ist. Ja. Und ich würde gerne, Olli und ich, wir haben uns kurz vor Podcastaufnahme noch kurz darüber, gestritten wäre jetzt zu viel gesagt. Wir haben mal kurz zwei Namen diskutiert, weil wir haben ja immer unsere sehr, sehr beliebte Rubrik Spieler der Woche und ich würde sagen, ich stelle sie erstmal vor und dann erklären wir, wieso uns die Wahl gar nicht so leicht gefallen ist diesmal. Also hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, wie gesagt, gestritten war jetzt etwas übertrieben. Ich hatte nur noch einen weiteren Vorschlag, aber das war eigentlich eher ein ergänzender Vorschlag, denn auch ich bin der Meinung, Manni, genau wie du, da sind wir uns absolut einig, dass Felix Metscher unser Spieler der Woche ist. Er hat das erneut richtig, richtig gut gemacht von seiner Position aus als ja, einziger Sechser vor der Viererabwehrkette. Taktisch hat Nuri Sahin ja in einem 4-3-3-System spielen lassen. Das heißt, Metscher sozusagen alleine mit der zentralen Rolle vor der Abwehr betraut. Und dann hat er mit Julian Brandt und Marcel Sabitzer zwei Leute auf den Halbpositionen, wenn man so will, auf den Achterpositionen gehabt. Und Metscher hat tatsächlich wirklich, wie ich finde, sehr, sehr geschickt, auch wenn er in Unterzahl war, wenn er teilweise auch angelaufen wurde von den Freiburgern, wirklich tolle Vertikalpässe, so soll es heißen, gespielt, um eben Sabitzer und Brandt dann in Szene zu setzen, die dann Richtung Strafraum zu schicken. Er hat eine tolle Übersicht bewiesen, überhaupt keine Frage. Und das muss man sagen, er ist richtig angekommen in Dortmund, macht seine Sache richtig gut, wirkt auch frisch, wirkt fit. Und ich glaube, Manni, ich glaube, eine große Rolle spielt bei ihm auch, er ist vom Selbstbewusstsein jetzt wirklich voll da. Das merkt man auch anschließend, wenn man mit ihm spricht.
Ja, absolut. Also der hat wirklich ein großes Selbstbewusstsein bekommen. Er hatte ein wahnsinnig schwieriges erstes Jahr. Da haben ihn, glaube ich, schon mehr einige BVB-Fans, wahrscheinlich auch ihr, vielleicht auch einige von uns Medienschaffenden schon fast als Fehleinkauf abgestempelt. Und ich kann mich noch erinnern, Sebastian Kehl saß Anfang des Jahres, müsste das gewesen sein, im Sport1-Doppelpass und hat dann tatsächlich nochmal bestärkt, wie sehr sie an den glauben und was der für ein Potenzial hat. Und da muss ich sagen, ja, belächelt wäre jetzt wahrscheinlich auch übertrieben, aber dachte ich mir so, was sieht er in ihm? Und jetzt mittlerweile, kann ich es verstehen, das muss ich anerkennen. Und er hat es ja tatsächlich auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft sehr, sehr beeindruckend gezeigt. Also wenn ich mich auch da in diesen Kreisen umgehört habe, haben auch alle gesagt, er hat so eine Wahnsinnsdynamik, trotzdem so eine physische Präsenz, ist stark am Ball, gerade in der Vorwärtsbewegung, macht gute, schlaue Bewegungen. Ja. Also das lässt sich schon sehen. Und wie du schon sagst, er stellt sich jetzt auch immer häufiger dann uns Medien, steht da Rede und Antwort. Und ich finde, auch da macht er einen kleinen Schritt nach vorne. Also das war am Anfang noch zäher, jetzt ist. Also er wird, glaube ich, nie der zu große Redner werden, aber auch da hat eine Entwicklung stattgefunden und ich glaube, das geht so ein bisschen mit dem zunehmenden Selbstbewusstsein auf dem Platz einher. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, im Sommer habe ich euch ja schon erzählt, wie ich NordVPN benutzt habe, um meinen virtuellen Standort zu wechseln und so auch im Urlaub meine Streamingdienste nutzen und auch außerhalb von Deutschland Serien, Fußball und anderen Sport gucken zu können. Die App begleitet mich jetzt schon das ganze Jahr über durch die Stadien und Hotelzimmer in Deutschland, auch durch komplett Europa, weil sie einfach super einfach und intuitiv zu bedienen ist und mir das gute Gefühl gibt, auch in öffentlichen WLANs absolut sicher unterwegs zu sein. Mit einem einzigen Klick bin ich sofort verbunden und kann alle Funktionen sofort nutzen. Und zwar auf bis zu 10 Geräten, egal ob Laptop oder Handy. Meine Internetverbindung ist dann verschlüsselt, der Bedrohungsschutz hält mir Viren oder Phishing-Seiten vom Leib und meine Daten bleiben immer zu 100% privat. Und wie gesagt, ich kann auch immer meine deutschen Streaming-Dienste nutzen, egal wo ich gerade bin. Das komplette Paket gibt's zum Preis von gerade einmal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als treue Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche lässt NordVPN sogar noch ein extra Angebot springen. Wenn ihr auf nordvpn.com/Dortmundwoche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Und es gibt 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Also für euch nochmal der Link, nordvpn.com/Dortmundwoche und ab geht's. Den packen wir euch, wie gewohnt, auch immer in die Shownotes. Einfach draufklicken und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es auch überhaupt kein Risiko.
Würdest du mir da recht geben, Olli? Definitiv. Also er ist ja jemand, der nicht den allerbesten Start bei Borussia Dortmund hatte. Da gab es ja, erinnern uns, diesen Ärger den viele Fans empfunden haben, nach Äußerungen von ihm, die man, finde ich, auch als homophob hat interpretieren können. Er hat das dann versucht zu relativieren. Trotzdem, er wurde etwas skeptisch beurteilt zunächst zu Beginn und dann hatte er natürlich auch in seiner ersten Saison mit einer ganzen Reihe von Verletzungen, speziell zu Saisonbeginn zu tun. Er kam ja schon verletzt in Dortmund an damals und das hat es ihm nicht unbedingt leicht gemacht, in der Mannschaft Fuß zu fassen. Das hat ihn dann zurückgeworfen, so konnten sich die Automatismen auch nicht so richtig entwickeln. Ja, und er wurde dann ja auch, wenn man das mal überlegt, als was er uns quasi auch, als er zum BVB kam, verkauft wurde, da hat man gesagt, oh, das ist ein klassischer Achter, das ist sozusagen ein Box-to-Box-Spieler, jemand, der den kompletten Bereich zwischen den Strafräumen abdecken kann, der auch selber Torgefahr entwickeln kann. Ja, jetzt momentan zeigt er die besten Leistungen als alleinige Sechs und beweist dabei ein sehr großes strategisches Geschick. Das ist vielleicht auch etwas, nicht alle bei ihm vermutet hatten. Nuri Sahin habe ich anschließend mal gefragt, ich sage, was macht ihn denn momentan so stark? Ist das die Position? Sagt er, er wird es gar nicht an der Position so sehr festmachen, sondern es hängt einfach damit zu tun, dass es ihm momentan gut geht. Also sowohl physisch, dass er keinerlei körperlichen Probleme hat, als auch psychisch, dass er merkt, er ist hier angekommen in Dortmund, dass er merkt, er wird hier mittlerweile auch akzeptiert. So, und die Fähigkeiten von ihm, die stehen außer Frage. Und das Gute an ihm ist auch ja, sowas wie seine Vielseitigkeit. Denn wie gesagt, jetzt auf der 6, er kann aber auch deutlich offensiver spielen. Also er kann für
aber nicht defensiver in der Innenverteidigung.
Boah, wer weiß, das weiß man ja nie, wer da vielleicht demnächst noch mal in der Innenverteidigung aushelfen muss.
Ja, das stimmt.
Nee, aber das, okay, das hat nicht so gut funktioniert.
In Mainz war es eher Mainz, überschaubar.
Ja, das stimmt, ja, genau. Das stimmt. Aber nochmal, im Bereich des Mittelfelds kann er so ziemlich alles abdecken. Hat übrigens auch, finde ich, das hat er noch viel zu selten gezeigt. Er verfügt auch über einen sehr, sehr guten Offensivkopfball. Das könnte er noch mehr einbringen. Jetzt von der Position aus, die er aktuell spielt, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass es auch, hat ja jetzt zwei Tore gemacht. Also wenn man das Länderspieltor nimmt, was ihm auch sehr, sehr gut getan hat. Und wenn man dann seinen, ja, auch schon sehr, was die Technik angeht, sehr ausgeklügelten Schuss, der dann zum 2:0 gegen Freiburg sieht, haben ja alle gesagt, mein Gott, den muss der Torwart halten. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Also erstens war der spät zu sehen für den Freiburger Keeper. Und zweitens, er senkt sich sehr spät dann noch runter. Klar, man kann sagen, der steht falsch, der Atubolo. Aber trotzdem, perfekte Schusstechnik. Ich glaube, dass er tatsächlich noch sehr großes Potenzial hat, auch was vielleicht zukünftige Kopfballtore angeht. Also ich bin sehr, sehr angetan von seiner Entwicklung insgesamt.
Ja, nicht nur von Felix Metscher, auch von Rami Benzebaini, der ja so ein ähnliches Jahr hinter sich hat, ne? Wie Felix Metscher, auch noch nicht so wahnsinnig durchgestartet und jetzt zeigt er schon, dass er da auf seiner Abwehrseite eine durchaus, ja, nicht nur Option darstellt, sondern sich da echt in die Stammelf gespielt hat, ne?
Ja,
das, also ich weiß nicht, ich habe damit nicht gerechnet vor der Saison.
Ja, also ich habe ihn in der guten Zeit in Gladbach einige Male gesehen und da habe ich gedacht, wow, das ist, mein Linksverteidiger ist immer eine Spezialistenposition. Du musst halt Linksfuß sein, also musst nicht unbedingt, aber es wäre schon besser, wenn es auch darum geht, gerade in der Vorwärtsbewegung mal den offensiven Flügelspieler zu hinterlaufen, mal Flanken scharf reinzubringen. Da hilft es dir natürlich, wenn du einen starken linken Fuß hast. Und wie gesagt, Spezialistenposition. Ich habe damals in Gladbach gesagt, boah, das ist für mich einer der besten Linksverteidiger in der Fußball-Bundesliga. Ich bin dann ein bisschen skeptisch geworden, als ich gesehen habe, da stand ja relativ früh fest, dass er aus Mönchengladbach nach Dortmund wechseln wird. Und danach war das eigentlich bei ihm wie abgeschnitten, die Leistungskurve in Gladbach. Und da habe ich gedacht, boah, Mensch, also so nach dem Motto, sein Vertrag lief ja aus, der hat jetzt einen neuen Arbeitgeber, der weiß, im halben Jahr ist er weg und dann kommt nichts mehr von ihm. Habe ich so für mich gedacht, das spricht nicht unbedingt für seine Mentalität. Und dann war ja sein erstes Jahr in Dortmund auch wirklich alles andere als vielversprechend. Das muss man sagen, er hat eine relativ hohe Fehlerquote gehabt. Ist ein paar Mal zu oft für mich auch aufgefallen durch, ja, er hat häufig reklamiert und so. Also das passte noch nicht so hundertprozentig. Aber in dieser Saison ist er wirklich voll da. Also, und da zeigt er, finde ich, auch, dass er... vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, für mich tatsächlich einer der besten Linksverteidiger in der Fußball-Bundesliga ist. Der bringt alles mit. Der ist offensiv stark, der hat ein gutes Spielverständnis, er hat eine gute Technik, allein wie er beispielsweise da das Tor für Maxi Bayer vorbereitet. Viele loben ja zu Recht diese tolle Ballmitnahme von Maxi Bayer, die war auch klasse, die war spektakulär. Aber wie Benze Baini bekam den Ball, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Julian Brandt, wie er den dann mit einem Kontakt wirklich zielgenau in den sich öffnenden Raum gespielt hat, das ist richtig, richtig gut. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Offensivstärken eines früheren Linksverteidigers von Borussia Dortmund, nämlich Rafa Guerreiro damals. Aber ich finde, dass Benze Baini, wenn er konstant bleibt, vielleicht sogar mehr zu bieten hat. Denn Benze Baini ist jemand, der es immer schafft, auch aufgrund der Tatsache, dass er jetzt nicht der langsamste Spieler ist, nach Ballverlusten schnell wieder zurückzukommen, seine linke Seite dicht zu machen. Also insofern kompletter Linksverteidiger, richtig starke Saison von ihm. Und die steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem, was wir letztes Jahr von Rami Benze Baini gesehen haben. Aber ich bin sehr angetan.
Da liegen Welten dazwischen, hast recht. Benze Baini jetzt hat sich, glaube ich, so in die erste Elf gespielt. Ich glaube, das ging jetzt auch so aus deiner Lobeshymne hervor, Olli. Und Felix Metscher ist eigentlich für mich da auch was gesetzt auf der Sechser-Position. Und ich finde auch dieses System... 4, also entweder man nennt es dann 4-3-3 oder 4-1-2-3, wie auch immer, mit dieser 1-6-Position mit Felix Metscher, das klappt richtig, richtig gut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Olli. Emre Can ist noch gesperrt in der Bundesliga gegen die Bayern am Wochenende. Am Samstag würde also nicht zum Einsatz kommen. Hat sich ja in Mainz wie sage ich das jetzt? Sagen wir einen dummen Platzverweis eingehandelt. Ja. Ich glaube, anders kann man das nicht bezeichnen. Gegen Zagreb könnte er aber jetzt natürlich wieder spielen. Wir haben ihn gestern am Rande der Mitgliederversammlung, der Jahreshauptversammlung ja auch gefragt. Ne? Also wo sieht er sich denn? Und dann hat er ja schon auch gesagt, am Ende, klar, muss es der Trainer wissen, aber er fühlt sich mittlerweile auch mit der Art und Weise, wie Nuri Sahin eben Fußball spielen lässt, da hinten schon relativ wohl. Jetzt hast du natürlich wieder Schlotterbeck und Waldemar Anton, die in meinen Augen, wenn sie beide fit sind und ausgeruht sind und man jetzt nicht auf Zwang rotieren muss, da hinten gesetzt sind. So, wo packst du jetzt Emre Can hin? Genauso wie Pascal Groß im nächsten Spiel, wenn alle fit sind von diesen Sechsern.
Ja, du musst ja auch davon ausgehen, dass Niki Süle Ansprüche anmelden wird, wenn es darum geht, mal in der Innenverteidigung. Derzeit muss man sagen, bin ich bei dir, sind Anton und Schlotterbeck gesetzt, aber wenn von denen einer ausfällt und Niki Süle ist fit, ist absolut er für mich der erste Anwärter eigentlich. Also klar, das wird eng für Emre Can, logischerweise, egal auf welcher Position. Allerdings muss man auch sagen, wenn wir jetzt gerade mal über das defensive Mittelfeld sprechen, der BVB hat jetzt erfolgreich in diesem 4-3-3 gespielt und Felix Metscher hat uns als einzige Nummer 6 sehr angenehm überrascht. Man darf aber eins nicht vergessen, und das hat Nuri Sahin auch ja mal gesagt, das hängt natürlich auch die taktische Ausrichtung immer so ein bisschen damit zusammen, was vom Gegner zu erwarten ist. Jetzt gegen Freiburg war es so, Freiburg kam im 4-2-3-1, dass Metscher im Aufbau nicht besonders aggressiv angelaufen worden ist. Das heißt, dann bist du natürlich in der Lage, mit vertikalen Pässen auf diese beiden Achter, auf Sabitzer, Brandt, relativ schnell das Spiel zu eröffnen. Wenn du es mit einem Gegner zu tun hast, der aggressiver presst, und ich rechne damit, dass der FC Bayern das tun wird, dann wird es natürlich auch manchmal sehr, sehr eng für einen alleinigen Sechser. Und da könnte ich mir vorstellen, gibt sich dann möglicherweise, setzt natürlich dann eine taktische Umstellung voraus, auch wieder eine Möglichkeit für Pascal Groß. Denn Pascal Groß ist jetzt im Gegensatz zu Metscher jemand, der logischerweise auch manchmal den Sicherheitspass spielt, aber der sehr ballsicher ist, der den Ball auch unter Bedrängnis mal festmachen kann, der jetzt nicht unbedingt das allergrößte Risiko geht in der Spieleröffnung. Das ist eine große Stärke von Metscher, dass er tatsächlich diese Vertikalpässe dann anbringen kann. Also ich glaube, das ist eine offene Geschichte. Und ich glaube, dass man jetzt nicht das Fazit ziehen kann, nachdem Metscher, und ich will seine Leistung da nicht schmälern, so stark gespielt hat, okay, der ist jetzt immer und ewig gesetzt dort auf dieser Sechserposition. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Pascal Groß in den Überlegungen von Nuri Sahin gerade schon im Hinblick auf das Bayern-Spiel eine Rolle spielen wird. Wobei ich mir dann nicht so ganz sicher bin, ob es dann tatsächlich zu so etwas wie einem Sechserpärchen wie Metscher und Groß kommen sollte. Das würde ich jetzt nicht unbedingt für die ideale Kombination halten, weil beide eigentlich defensiv nicht die besten Zweikämpfer sind. Also das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da wird sich sicherlich einiges tun. Also es hat ja auch Spiele gegeben, wo Sabitzer mal zurückgezogen worden ist. Also er hat da im zentralen Bereich momentan sehr, sehr große Auswahl. Und ich glaube, dass sich so richtig niemand sicher sein kann seines Platzes dort derzeit.
Ja. Ist ja auch immer gar nicht so schlecht, finde ich, wenn du da einen gewissen Konkurrenzkampf hast, wenn du die Optionen hast zu wechseln ohne Qualitätsverlust. Also das ist ja das, was Bayer 04 Leverkusen letztes Jahr ausgezeichnet hat. Ne? Da konnte spielen, wer will. Da hat jeder Gas gegeben, weil er wusste, wenn ich nicht performe, wartet schon der Nächste auf der Bank, der mich problemlos ersetzen kann. Und das, glaube ich, ist auch wahnsinnig wichtig. Und ich meine, wenn wir uns diese nächsten Wochen angucken oder dieses straffe Programm, dann glaube ich, ist das auch gar nicht so wild und ist sich auch jeder darüber bewusst, der Spieler, dass er auch mal draußen zuguckt. Und ich glaube, das kann aber auch so ein Teamgeist so ein bisschen fördern, wenn du das dann, wenn du jetzt nicht komplett schmollst, wenn du auf der Bank sitzt, sondern weißt, okay, ich muss eigentlich nur Leistung bringen, dann spiele ich auch im nächsten Spiel wieder, weil wir einfach rotieren, aber Olli, und da kann ich dir schon auch recht geben, also ich finde, das Pärchen großen Matcher, noch haben wir es nicht oft gesehen, aber kann ich mir gerade gegen offensiv starke Gegner wie die Bayern am Wochenende tatsächlich auch nicht vorstellen. Aber jetzt gegen Zagreb oder so könnte ich mir schon vorstellen, dass es da wieder einen Wechsel gibt. Spätestens dann tatsächlich, glaube ich, zum Bayern-Spiel wieder.
Also ich glaube auch, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ich habe gerade jetzt noch mal so ein bisschen durchgescrollt hier. Taktische Aufstellung von Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen. Und da bin ich auf einen vielleicht nicht ganz uninteressanten Aspekt gestoßen, nämlich Nuri Sahin, der ja häufig auch das System wechselt, hat jetzt tatsächlich gegen Freiburg, wenn man nur die Bundesligaspiele nimmt, gegen den SC Freiburg jetzt mittlerweile zum dritten Mal hintereinander in dieser 4-3-3-Ausrichtung gespielt.
Ja.
Also mit Metscher als alleinige Sechs. Und diese Spiele waren jetzt, Mainz müssen wir natürlich ausklammern, aber Mainz finde ich schon, dass das ein Spiel ist aufgrund der frühen roten Karte und des sehr engen personellen Kaders. Das sah ja jetzt gegen Freiburg schon wieder besser aus. Das muss man vielleicht ein bisschen gesondert betrachten. Ich finde, dass es der Mannschaft sehr, sehr gut getan hat, diese Ausrichtung. Und er hat jedes Mal mit Metscher auf der 6 agieren lassen, wobei er das gegen Mainz halt logischerweise hat relativ schnell korrigieren müssen nach der roten Karte. Aber das spricht schon dafür, dass die Mannschaft eigentlich sich in diesem System wohlfühlt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es so nochmal probieren wird, ob er tatsächlich sagen wird, er spielt gegen die Bayern im 4-3-3. Das wäre ein klein wenig riskant einerseits. Andererseits, wenn eine Mannschaft sich in einer Grundformation und Ausrichtung sicher fühlt, dann würde das vielleicht dafür sprechen, es so zu belassen. Mhm. Also schauen wir mal.
Total. Ne? Und Mut oder mangelnder Mut wurde ja der Mannschaft auch nur die Schein gegen Real Madrid vorgeworfen, dann genau. In der zweiten Halbzeit. Vielleicht ist das natürlich jetzt auch ein Moment zu zeigen, naja, wir können auch mutig spielen. Und ich glaube, wenn sie mutig spielen, dann kannst du auch gegen Bayern, die ich aktuell, bitte verzeiht es mir, BVB-Fans, aktuell tatsächlich noch auf einem anderen Level sehe. Also da würde es dir, glaube ich, jeder verzeihen, wenn du mutig spielst und dann verlierst. Aber ich glaube, wenn du wieder Angsthasenfußball spielst und dann verlierst gegen die Bayern, dann ist es wieder was anderes. Ja. Aber ja, ich glaube, das können wir abwarten. Und zu Hause, Olli, ohne jetzt zu weit nach vorne gucken zu wollen, besteht ja durchaus die Möglichkeit, das zeigen ja die bisherigen Spiele im Signal Iduna Park, dass du auch gegen die ganz großen Gegner, und da kommt eben am Samstag Bayern München, die ja in einer richtig, richtig guten Verfassung sind, nach Dortmund, und da hast du natürlich auch wieder die Heimstärke im Rücken, und ich würde sagen, wir hören mal den Kapitän, was er gestern zu uns darüber gesagt hat, weil es ist ja schon verrückt, ne, also wir haben es in den letzten Wochen so oft durchgekaut. Heimstärke, Auswärtsschwäche. Hier ist der Kapitän Emmercan. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, im Sommer habe ich euch ja schon erzählt, wie ich NordVPN benutzt habe, um meinen virtuellen Standort zu wechseln und so auch im Urlaub meine Streamingdienste nutzen und auch außerhalb von Deutschland Serien, Fußball und anderen Sport gucken zu können. Die App begleitet mich jetzt schon das ganze Jahr über durch die Stadien und Hotelzimmer in Deutschland, ach was sage ich, auch durch komplett Europa, weil sie einfach super einfach und intuitiv zu bedienen ist und mir das gute Gefühl gibt, auch in öffentlichen WLANs absolut sicher unterwegs zu sein. Mit einem einzigen Klick bin ich sofort verbunden und kann alle Funktionen sofort nutzen. Und zwar auf bis zu 10 Geräten, egal ob Laptop oder Handy. Meine Internetverbindung ist dann verschlüsselt, der Bedrohungsschutz hält mir Viren oder Phishing-Seiten vom Leib und meine Daten bleiben immer zu 100% privat. Und wie gesagt, ich kann auch immer meine deutschen Streaming-Dienste nutzen, egal wo ich gerade bin. Das komplette Paket gibt's zum Preis von gerade einmal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als treue Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche lässt NordVPN sogar noch ein extra Angebot sprengen. Wenn ihr auf nordvpn.com/dortmundwoche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Und es gibt 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Also für euch nochmal der Link, nordvpn.com/dortmundwoche, und ab geht's. Den packen wir euch wie gewohnt auch immer in die Shownotes. Einfach draufklicken, und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es auch überhaupt kein Risiko.
Zu Hause sind wir eine Macht, das wissen wir. So kann es weitergehen, das ist unser Anspruch, und wir freuen uns schon aufs nächste Heimspiel. Macht schon, glaube ich, was mit den Gegnern, wenn die ins Stadion einmarschieren mit dieser Stimmung, mit den Fans hinter uns. Das ist, die sind so wie der 12. Mann, muss man ehrlich sein. Und, aber wieso es nicht auswärts läuft, das wissen wir alle nicht. Die Frage können wir nicht beantworten, das muss sich verbessern, es wird sich verbessern, und ich hoffe, so schnell wie möglich.
Ja, also ich finde, dass da durchaus schon gewisses Selbstvertrauen rauszuhören ist beim BVB-Kapitän, bei Emre Can. Und tatsächlich, wenn man sich die Heimbilanz von Borussia Dortmund anschaut, dann gibt es ja auch keinen Grund, in Sack und Asche zu gehen gegen den FC Bayern. Natürlich, und Manni, da gebe ich dir völlig recht, der FC Bayern ist dem BVB in dieser Saison bislang zumindest ziemlich weit voraus. Vielleicht noch nicht so weit voraus, wie es ein gewisser Ulrich Hoeneß nahegelegt hat mit den Aussagen, der gesagt hat, die Konkurrenz hätte quasi schon kapituliert. Warten wir es dann doch noch mal ab. Dafür sind wir, finde ich, noch an einem relativ frühen Zeitpunkt der Saison, um sich schon so weit aus Bayern Sicht aus dem Fenster zu lehnen. Ich glaube tatsächlich, dass der FC Bayern auch mit einem gewissen Respekt nach Dortmund kommen wird. Denn ich denke mal, wenn man die Leistung von Borussia Dortmund speziell jetzt in den letzten beiden Bundesliga-Heimspielen gegen Leipzig gesehen hat und auch gegen Freiburg gesehen hat, dass die Mannschaft von Schein dort hat ihr Potenzial nicht nur erkennen lassen, sondern dass sie auch gezeigt hat, dass sie es zumindest zu Hause schafft, tatsächlich ernsthaft bis zum Schluss taktisch diszipliniert die Marschroute durchzuhalten, den Druck auch hochzuhalten auf den Gegner. Sehr, sehr spannend, glaube ich, wird sein und möglicherweise auch spielentscheidend. Wie geht Borussia Dortmund gerade mit den trickreichen und schnellen Bayern-Spielern um? Also gelingt es tatsächlich, ein Musiala, wenn er denn, ja, ich sag mal, von so einer Zehnerposition hängende Spitze hinter Harry Kane auskommen wird, gelingt es tatsächlich, Musiala in den Griff zu kriegen? Schafft es Borussia Dortmund, die Seiten zuzukriegen mit diesem wirklich fantastischen Fußballer Olise oder auch dem schnellen Coman? Also das sind für mich die Schlüsselfragen. Ich glaube, ja, dass es darauf ankommen wird, gerade die Seiten, die offensiven Spieler zu doppeln. Das wird Schwerstarbeit sein, auch für die Dortmunder Offensivspieler, die natürlich viel, viel stärker als gegen Freiburg und auch gegen Leipzig, gegen Bayern in der Rückwärtsbewegung gefordert sein wird. Aber ich sehe den BVB alles andere als chancenlos.
Und trotzdem das, was du gerade angesprochen hast von Uli Hoeneß vom Tegernsee, der hatte nämlich gesagt, ja, was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft. Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da, wir sind Tabellenführer. Und unsere einzigen richtigen Konkurrenten, Bayer Leverkusen und RB Leipzig, liegen weit hinter uns. Das ist natürlich auch schon eine kleine Spitze Richtung Dortmund.
Ja, natürlich.
Und, ne, so ist also er. Ich mag das ja. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ja. Ist ja auch nicht nur ein bisschen Unterhaltungsbranche, sondern schon auch ein gewichtiger Teil. Und ich mag sowas ja auch. Emre Can hat sich da ja nichts entlocken lassen. Der hat da tatsächlich nur gesagt, ja, hat er gelesen. Ne? Gut, das ist seine Meinung. Schön und gut. Und dann dachte man ja, klar, die Dortmunder haben gerade ganz andere Probleme, als die sich mit der Meisterschaft und dem Konkurrenzkampf nur mit Bayern München zu beschäftigen. Und trotzdem, und ich würde sagen, Olli, wir spannen so vorsichtig mal den Bogen Richtung der Jahreshauptversammlung und der Aktionärsversammlung, hat Lars Ricken am Nachmittag trotzdem so eine kleine Kampfansage nicht verkneifen können. Hier ist sie.
Dieser Bundesliga-Saison, Dortmund gegen Bayern, bei uns zu Hause, die beiden populärsten, emotionalsten Mannschaften. Ich glaube, unsere Fans haben nach dem Freiburg-Spiel, und ich will das nicht unbedingt zitieren, nach dem Freiburg-Spiel, dann, als die Fans vor der Südtribüne standen, ihre Erwartungshaltung klargemacht mit einem Lied. Und ich glaube, wir aus der sportlichen Leitung, wir sind uns auch sicher, das wird ein großartiges Spiel. Wir werden es gewinnen. Wir wollen es gewinnen.
Ja, da ist natürlich logischerweise ein Raunen durch die Westfalenhalle 3 heute Nachmittag gegangen, als Lars Ricken gesagt hat, wir werden es gewinnen. Und ich mag sowas. Ich mag sowas, wenn man da selbstbewusst an die Sache rangeht. Ich finde, man muss sich auch nicht kleiner machen. Es ist am Ende auch nur Fußball, wo sich auch am Samstag dann eben zwei wahnsinnig gute Mannschaften gegenüberstehen, gerade Dortmund zu Hause. Und Olli, ich gebe dir da vollkommen recht. Also das Spiel ist noch lange nicht verloren. Im Gegenteil, ich glaube, die Bayern freuen sich auch nicht wahnsinnig, jetzt ausgerechnet nach Dortmund zu fahren, wo die Dortmund einfach gerade gut performen. Aber ja, ich finde es gut, dass Lars Ricken sowas macht. Das trägt doch auch zu unserer Unterhaltung bei und finde ich einfach gut. Und trotzdem, Olli, war das ja nicht das einzige Thema, über was gesprochen wurde. Du hast es anfangs schon gesagt, ne, so viel wurde gar nicht über den Sport gesprochen, sondern über andere Themen, über Sorgen und Ängste der Mitglieder. Und Thema, was prägend war, beziehungsweise es gab ein Thema, was diese Sitzung gestern so extrem verlängert hat und auch die heutige Sitzung enorm in die Länge gezogen hat. Und deshalb kommt hier unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, wer hätte das gedacht, dass wir uns tatsächlich auch mit hochpolitischen Themen beschäftigen, aber das tun wir natürlich auch gerne. Und ich denke, das ist auch richtig, dass wir uns damit beschäftigen, denn es gibt ja nun mal diesen Sponsoring-Deal, diese Vereinbarung zwischen Borussia Dortmund und dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Ist ein sogenanntes Champions-Sponsoring auf 3 Jahre ausgelegt, also ich schicke zunächst mal die Fakten vorab, dass Borussia Dortmund dann tatsächlich einen nicht ganz unerheblichen Betrag in die Kassen spült. Also das Sponsoring umfasst ja tatsächlich optisch gar nicht mal so viel. Also das heißt, der BVB präsentiert den Namen von Rheinmetall auf sogenannten Werbebanden in den Stadien, auf sogenannten Hinterstellwänden. Das sind diese Wände mit den ganzen Werbepartnern, die man beispielsweise bei Pressekonferenzen im Hintergrund sehen kann, die man bei Live-Interviews nach Spielen sehen kann. Und diese Vereinbarung soll dem BVB etwa 10 Millionen Euro pro Saison in die Kasse spülen. Und als ich am Sonntag früh zur Mitgliederversammlung in die Westfalenhalle gegangen bin, da sah man einige Protestgruppen vor der Halle, relativ überschaubar von der Anzahl her, war gerade mal eine Handvoll Menschen, die da protestiert hatten. Die hatten so einen aufblasbaren Panzer mitgebracht, der dann mit dem BVB-Logo versehen worden ist. Das sah, wie gesagt, so ein bisschen aus, als ob ja, das Thema zwar schon irgendwo präsent ist, aber vielleicht eher am Rande nur eine Rolle spielt. Aber dann während der Versammlung zeichnete sich relativ schnell ab, wie sehr die Mitglieder dies umtreibt. Und es gab dann sehr, sehr kritische Wortmeldungen dazu. Ich muss sagen, das sei an der Stelle auch mal erwähnt, es waren fundierte Wortmeldungen auch. Es haben sich auch Leute beispielsweise zu Wort gemeldet, die gesagt haben, ich sehe auch die Notwendigkeit ein, mit einem Rüstungsunternehmen gerade in der heutigen etwas schwierigen globalen Situation als Staat zusammenzuarbeiten. Stichwort Aufrüstung der Bundeswehr. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat es ja gesagt, wir müssen zusehen, dass wir uns für den Fall der Fälle kriegstüchtig machen. Ich schick's mal vorweg, ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Die Frage ist allerdings, und die Frage ist wirklich berechtigt, soll ein Sportverein, soll ein Fußballverein wie Borussia Dortmund Werbung für einen Rüstungskonzern machen? Und dazu muss ich sagen, hat die überwiegende Mehrheit der Mitglieder, die auf dieser Versammlung waren, also es waren ja 1200 Mitglieder da. Jetzt kann man natürlich immer sagen, boah, das ist vielleicht nicht repräsentativ, wenn Borussia Dortmund, ich glaube, 218.000 Mitglieder insgesamt hat. Aber die Mitgliederversammlung ist natürlich sozusagen der Souverän des eingetragenen Vereines. Und da gab es ein eindeutiges Votum. Und dieses Votum lautet, stopp diesen Deal, raus aus diesem Deal mit Rheinmetall. Und Manni, ich hatte schon den Eindruck, damit hatten die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund, ich rede jetzt von der Geschäftsführung, muss ja immer so ein bisschen die Struktur im Hinterkopf haben. Es gibt einmal den eingetragenen Verein, Reinhold Luno ist dort der Präsident. Und dann gibt es natürlich die Kapitalgesellschaft auf Aktien mit der Geschäftsführung, mit Aki Watzke als Vorsitzenden der Geschäftsführung, mit Carsten Kramer, der diesen Deal auch eingefädelt hat. Die waren, so wirkte das auf mich, schon sehr überrascht aufgrund dieses klaren Votums der Mitglieder auf der Versammlung gegen diesen Deal, ne?
Ja, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass man das Thema natürlich auch, weil es natürlich auf der Hand lag, ne? Du hattest auch diese 3 Anträge, die über diesen Rheinmetall-Deal vorlagen, und so weiter. Also du wusstest, dass dir Gegenwind entgegenschlagen wird. Die haben dann relativ schnell auch am Anfang ja das Thema selbst aufgewacht, haben es dann so ein Stück weit begründet. Und ich glaube, sie haben einfach nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Also die Mitglieder haben da gar nicht locker gelassen. Und selbst wenn es dann irgendwie wieder ein Stück weit entkräftet wurde, kam dann der Nächste und hat nochmal in die Wunde gedrückt. Und das hat ja gefühlt dann gar nicht mehr aufgehört. Dann kam eine Wortmeldung nach der anderen, zum Teil auch sehr emotional. Wir haben eine Frau gesehen, die da mit den Tränen gekämpft hat und so weiter. Ne? Also du hattest immer wieder Mitglieder, die dann gesagt haben, Leute, das geht so nicht. Und das gehört natürlich auch zu so einer Diskussion dazu. Ich glaube, die Bosse, denen war bewusst, auf was sie sich einlassen. Allerdings haben sie nicht mit so einer, ja, mit so einer Power der Mitglieder gerechnet. Und ich finde dieses Thema... Ich glaube, Hansi-Joachim Watzke hat es heute auch nochmal betont, es ist ein Thema, da gibt es nicht schwarz oder weiß, da lässt sich für alles Argumente pro und gegen finden. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung und wahrscheinlich jeder auch eine andere Meinung. Und das ist ja auch gut so. Und die Mehrheit hat eben dann gesagt, naja, wir wollen das nicht. Und deshalb wurde dieser erste Antrag ja dann auch mit einer einfachen Mehrheit dann zugestimmt, der dann eben beinhaltet, das Sponsoring soll schnellstmöglich beendet werden, so rasch wie es geht, spätestens dann eben zum Ablauf dieser Phase 2027. Und der Verein hat gesagt, naja, also wir hatten auch Bauchschmerzen, aber wir mussten es machen, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation aktuell, wo die Sponsoren nicht Schlange stehen, wo die Geldgeber nicht Schlange stehen, musst du eben auch so deine roten Linien, die der Verein auch nach wie vor hat, da wurde dann auch erwähnt, dass man Geldgeber aus Russland beispielsweise abgelehnt hatte und so weiter, dass man die dann durchaus schon ein bisschen verschoben hat, eben für ein Unternehmen, was in NRW seinen Sitz hat und so weiter. Trotzdem... Ja, also wie gesagt, ich störe mich auch an bestimmte Begrifflichkeiten, wie Eckpfeiler unserer Demokratie werden da gestört und so. Also wie gesagt, ich glaube, die Bosse, die haben es auch eingesehen, auch gerade so diese Art und Weise kurz vorm Champions-League-Finale, das irgendwie so gefühlsmäßig so still und heimlich verkünden zu wollen, dass es keinen großen Aufschrei gibt und so. Das war falsch. Das wissen sie und ich finde, das kann man auch den Worten von Hans-Joachim Watzke entnehmen, der sich nämlich gestern wie folgt dazu geäußert hat.
Wir haben das sehr intensiv diskutiert und glauben Sie mir eins, am Anfang des Prozesses hatte ich schon ein paar schlaflose Nächte, weil ich wusste, dass das eine sehr, sehr schwierige Abwägungsentscheidung ist, eine Abwägungsentscheidung zwischen, und jetzt wollen wir ehrlich sein, ökonomischen Fragen, und das ist nun mal ein extrem werthaltiges Engagement, und gesellschaftspolitischer Verantwortung bzw. Tragfähigkeit. Und ich habe hohen Respekt vor jedem Einzelnen, der dazu eine andere Bewertung kommt als ich. Und das ist etwas, was in einem demokratischen Club auch möglich sein muss. Es ist allerdings auch so, dass derjenige, der die Verantwortung trägt und diejenigen, die dann die Entscheidung treffen müssen, es natürlich nochmal doppelt schwer haben. Und insofern geht es mir wirklich darum, dass wir uns untereinander nicht gegenseitig den Respekt versagen dürfen dafür.
Ja, soweit Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund. Und er hat mit Politikern gesprochen, mit Politikern sowohl aus der Regierungskoalition, also der noch amtierenden Regierungskoalition, das heißt, ist ja einer schon rausgebrochen, ein Partner, wenn man so will, als auch mit der Opposition. Das ist wenig verwunderlich, dass die Politiker sagen, ja, mach das, logischerweise. Deren politische Haltung ist ja auch bekannt. Deckt sich übrigens, das sei an der Stelle auch gesagt, nochmal mit meiner Auffassung, meine persönliche Auffassung, ich kann das gerne mal tun, als ich das damals gehört habe, habe ich gesagt, ja, ich halte das für legitim, dieses Sponsoring zu machen. Für mich ist es besser, ein Sponsoring mit einem Unternehmen wie Rheinmetall zu machen, als tatsächlich mit einem Unternehmen, was beispielsweise jetzt, es gab ja diese Diskussion bei den Bayern um das Katar-Sponsoring oder mit Unternehmen aus Staatsunternehmen aus Russland verbietet sich ja sowieso. Also das finde ich schon, das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass offenbar viele Mitglieder da eine andere Meinung haben. Und tatsächlich ist es ja so, das hat ein Mitglied auch zum Ausdruck gebracht, dieses Sponsoring, egal wie man jetzt dazu steht, welche Auffassung hat, spaltet natürlich den Verein.
Genau so ist es.
Spaltet
genau.
Die Mitglieder. Und ja. Da muss man sich tatsächlich fragen, ist das vor diesem Hintergrund dann gut. Ich glaube, dass das auch eine Botschaft ist, die bei Watzke und bei Kramer angekommen ist nach dieser Versammlung. Und dann gab es für mich noch einen ganz interessanten weiteren Aspekt. Uns gegenüber ist das ja so verkauft worden, als ob man, als dieses Sponsoring damals im Mai bekannt gegeben worden ist, das ist ja in der Woche vor dem Champions-League-Finale passiert, uns hat man das versucht so zu verkaufen seitens des BVB, als ob man schon im Vorfeld mit Fanvertretern das besprochen
genau.
hätte.
Ja.
So, und da gab es, und das fand ich sehr aufschlussreich, eine Rede von Jakob Scholz vom Vorstand der vereinseigenen Fanabteilung, der unter anderem auch gesagt hat, dieses Sponsoring spaltet uns. Der hat nämlich mit einer relativ weit verbreiteten Darstellung aufgeräumt. Er hat gesagt, es stimme zwar, dass die Fanvertreter der Fanabteilung vorab von der Geschäftsführung über diesen Deal informiert worden waren. Allerdings wären sie nicht, wie es damals anschließend auch in den Medien zu lesen war, in diesen Entscheidungsprozess mit einbezogen worden. So nach dem Motto, ihr könnt mal sagen, was er davon halt und dann entscheiden wir, ob wir das machen. So ist es offensichtlich nicht gewesen, sondern man hat zumindest die Fanvertreter dann schon wohl vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das muss man schon sagen, ist dem BVB auf die Füße gefallen. Das ist ja. In dieser Versammlung relativ deutlich zum Ausdruck gebracht worden, dass dem offenbar dann doch nicht so gewesen ist. Und ich fand auch insgesamt im Laufe dieser Versammlung ist klar geworden, dass die Geschäftsführung des BVB die Stimmung bei den Mitgliedern deutlich unterschätzt hat, dass man auch beispielsweise, ja, also zumindest bekam man es nicht so ganz abgenommen von den Mitgliedern, dass man das auch aus so einer Form von gesellschaftlicher Verantwortung hinaus tut. Hm. Und ich meine, diese Argumentation ist wirklich sehr, sehr schwierig. Klar, es geht um Geld, logischerweise. Dann aber gleichzeitig das damit zu begründen, ja, wir tun das ja auch aus so einer Form der gesellschaftlichen Verantwortung, weil wir halt wissen, ja. Rüstungsunternehmen spielen eine wichtige Rolle bezüglich der Herstellung unserer Verteidigungsfähigkeit und so. Da habe ich so das Gefühl, da hat man sich doch auf etwas dünnes Eis begeben.
Ja.
Und da haben die Mitglieder ihren Finger in die Wunde gelegt. Und da muss ich auch sagen, das finde ich auch gut, dass es dann so gekommen
völlig
ist.
Völlig zu Recht.
Dass das offen diskutiert worden ist.
Ja.
Und wie gesagt, ich fand, dass es, obwohl es ein sehr emotionales Thema ist, dass es insgesamt in einer sehr sachlichen Art und Weise diskutiert worden ist.
Ja. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, im Sommer habe ich euch ja schon erzählt, wie ich NordVPN benutzt habe, um meinen virtuellen Standort zu wechseln und so auch im Urlaub meine Streaming-Dienste nutzen und auch außerhalb von Deutschland Serien, Fußball und anderen Sport gucken zu können. Die App begleitet mich jetzt schon das ganze Jahr über durch die Stadien und Hotelzimmer in Deutschland, ach was sage ich, auch durch komplett Europa, weil sie einfach super einfach und intuitiv zu bedienen ist und mir das gute Gefühl gibt, auch in öffentlichen WLANs absolut sicher unterwegs zu sein. Mit einem einzigen Klick bin ich sofort verbunden und kann alle Funktionen sofort nutzen. Und zwar auf bis zu 10 Geräten, egal ob Laptop oder Handy. Meine Internetverbindung ist dann verschlüsselt, der Bedrohungsschutz hält mir Viren oder Phishing-Seiten vom Leib und meine Daten bleiben immer zu 100% privat. Und wie gesagt, ich kann auch immer meine deutschen Streaming-Dienste nutzen, egal wo ich gerade bin. Das komplette Paket gibt's zum Preis von gerade einmal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als treue Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche lässt NordVPN sogar noch ein extra Angebot sprengen. Wenn ihr auf nordvpn.com/Dortmundwoche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Und es gibt 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Also, für euch nochmal der Link, nordvpn.com/dortmundwoche und ab geht's. Den packen wir euch, wie gewohnt, auch immer in die Shownotes. Einfach draufklicken und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es auch überhaupt kein Risiko. Absolut. Die Frage ist natürlich jetzt, wie geht es damit weiter? Ne? Ja. Also rechtlich bindend sind die beiden Anträge, die durchgewunken wurden, ja nicht. Nein. Klar, also sie haben gemerkt, die Mitglieder stören sich an diesem Deal. Dazu zielt der zweite Antrag oder der dritte Antrag, aber der zweite, der eben durchgewunken wurde von Dr. Markus Schäfer, darauf ab, ja, so eine Art Kommission zu bilden, die ja immer auf den Grundwertekodex verweist bei zukünftigen Partnerschaften und da immer drüber guckt. Könnte ein bisschen schwierig werden bei jedem Sponsoring-Deal. Ich meine, also nur mal als Beispiel, ne, wenn jetzt der BVB irgendwann mit VW verhandelt, da wird es bestimmt auch den ein oder anderen Aufschrei geben, wieso man denn mit diesem Unternehmen jetzt eine Partnerschaft tritt. Und da immer jemanden drüber gucken zu lassen und das genau zu prüfen, ich glaube, das könnte sehr, sehr schwierig werden. Trotzdem, Olli, dieser Werbedeal mit Rheinmetall, dass der nach Ende der Laufzeit 2027 weiterhin verlängert wird oder fortgeführt wird, das glaube ich aber nicht, weil eben diese Mitgliederversammlung gezeigt hat, ja doch, wie viel Mitspracherecht bzw. wie viel Power die Mitgliedschaft dann doch hat. Und ich glaube, damit würden sie sich dann natürlich extrem verscherzen, wenn sie sich zumindest nicht von diesen Gefühlen, von dieser Stimmung leiten
ja,
lassen, oder?
Ja, also tatsächlich, das würde ja bedeuten, dass du im Prinzip eine Geschäftspolitik machst, in zumindest einem bestimmten Feld gegen den erklärten Willen der Mitgliederversammlung. Ja. Deshalb, ich glaube schon, dass da auch so ein Prozess des Nachdenkens bei der Geschäftsführung mittlerweile eingesetzt hat. Und ich glaube schon, dass auch wenn diese Beschlüsse der MV natürlich nicht bindend sind, also ganz kurzer Exkurs nochmal, was die Struktur angeht. Der eingetragene Verein, die Mitgliederversammlung, wählt im Prinzip den Vorstand des eingetragenen Vereins. Und dann gibt es von diesem Vorstand des eingetragenen Vereins wird dann sozusagen die Geschäftsführung berufen, der Geschäftsführung der KGaA berufen. Da gibt es dann auch nochmal Zwischengremien, aber das wird jetzt echt zu kompliziert werden. Aber ja, wie gesagt, was die Mitgliederversammlung nicht machen kann, ist, dass sie sozusagen rechtlich bindende Beschlüsse fasst, die sozusagen der Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft vorzuschreiben haben, welche Sponsoring-Verträge sie abzuschließen haben und welche nicht. Oder auch, ja, welche Trainer sie einzustellen haben und welche nicht. Also das geht nicht. Trotzdem, wenn es ein klares Votum der Mitgliederversammlung gibt, dann ist das vielleicht eine Warnung an die Geschäftsführung nach dem Motto, ihr kennt unsere Einstellung dazu, also ja, überdenkt das bitte. Und dann denke ich auch, ist die Geschäftsführung oder sollte sie zumindest gut beraten sein, das auch zu berücksichtigen, was ja auch immer daraus wird. Übrigens bin ich mir nicht ganz so sicher, ob tatsächlich dann in 3 Jahren oder es sind ja mittlerweile dann 2,5 eher in 2,5 Jahren, was dann unter Umständen passieren wird. Wer von uns weiß, wie die Welt dann aussehen wird, wer von uns weiß, wie die Stimmungslage in der Bevölkerung dann aussehen wird. Also ja, das ist tatsächlich auch schon eine Momentaufnahme, allerdings eine sehr starke Momentaufnahme. Und ich glaube schon, dass, dass das die Geschäftsführung zum Nachdenken gebracht hat.
Ja, trotzdem darf man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Hansi-Joachim Watzke hat heute nochmal betont, dass er auch weiterhin hinter diesem Deal steht. Also
Vertragliches Commitment, das er eingegangen ist. Und ja, genau. Tatsächlich kannst du jetzt schlecht sagen, nee, liebe Leute, wir kommen da wieder raus. Also da würden ja, ich war jetzt ja bei der Vertragsunterzeichnung nicht dabei, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass in dem Fall, von dem ich nicht denke, dass der eintreten wird, dass in dem Fall nicht unerhebliche Vertragsstrafen auf den BVB zukommen könnten. Zum Beispiel. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, voll, voll. Olli, eine Sache, die gerade noch reingeflattert ist, worüber wir sprechen müssen. Wir haben ja gesagt, Aktionärsversammlung ist noch nicht beendet. Und jetzt ist klar, Michael Zorc ist zurück bei Borussia Dortmund. Das wurde ja vor ein paar wenigen Minuten bekannt gegeben. Also Michael Zorc ist zurück im BVB-Aufsichtsrat, wurde mit einer überwältigenden Mehrheit an Stimmen über 90% gewählt, galt ja nur noch als Formsache. Also ich glaube, er und Herr Christian Schmidt müsste es gewesen sein von Evonik, sind wieder sozusagen eingewählt worden, weil einfach zwei Stellen weg waren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Olli. Ich fand es ein bisschen überraschend, weil ich so das Gefühl hatte, Michael Zorc fühlt sich relativ wohl außerhalb des, also was heißt außerhalb des Sportbusiness, aber er fühlt sich schon wohl, nicht mehr ganz so nah dran zu sein, hat, glaube ich, sein Leben auch sehr genossen. Ja. Ich glaube, zum Teil auch auf Mallorca. Und man, also wenn ich mal mit jemandem darüber gesprochen habe, die haben alle gesagt, der fühlt sich so wohl, also der wird so schnell nichts mehr machen. Und jetzt ist er schon wieder da.
Naja, wobei, sagen wir mal so, der Arbeitsrahmen, der wird sich auch in Grenzen
nicht
halten.
Operativ,
es,
ne?
Nein, es ist ein Kontrollgremium, es ist kein unwichtiges Gremium, überhaupt keine Frage. Ja. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass er dabei ist, weil er natürlich wirklich geballte sportliche Kompetenz mitbringt, weil er jemand ist, der den Verein sehr, sehr gut kennt, der auch beispielsweise, haben wir jetzt auch lange über die durchaus emotionalen Versammlungen gesprochen, der auch gerade weiß, wie der Verein tickt. Deshalb tut Borussia Dortmund gut. Er ist jemand, der aufgrund seiner Vita dem Club sehr, sehr gut zu Gesicht stehen wird. Und ich sag mal so, er wird trotzdem noch Zeit für die ein oder andere Golfpartie finden. Da bin ich ganz, ganz sicher.
Sehr gut. Aber ändert sich da irgendwas, meinst du, in der Führungsstruktur? Oder meinst du wirklich, seine Funktion ist so wenig operativ, dass er eigentlich gar nicht so großen Einfluss hat?
Also, man muss ja unterscheiden. Also, wenn man jetzt beispielsweise, ich hatte es ja eingangs gesagt, ich war ja auch bei der Mitgliederversammlung von Schalke 04. Beim FC Schalke spielt der Aufsichtsrat natürlich eine wesentlich größere Rolle als bei Borussia Dortmund. Mhm. Also, das hing auch ein bisschen mit der Vergangenheit zusammen. Da gab es halt einen sehr mächtigen Aufsichtsratsvorsitzende mit Clemens Tönnies, der auch immer wieder quasi ins operative Geschäft hineinregiert hat. Bei Borussia Dortmund ist der Aufsichtsrat wirklich ein eher stilles Gremium, was im Hintergrund arbeitet, was im Wesentlichen, und so ist ja auch seine Funktion in der Satzung vorgesehen, im Wesentlichen die Geschäftsführung kontrolliert, was ein wichtiges Amt ist, was aber jetzt ein Amt ist, was nicht für Schlagzeilen in den Medien sorgt. Und ich glaube, dass Michael Zorc tatsächlich auch so interpretieren wird. Ich kenne ihn relativ lange und mein Eindruck war, als er damals seinen Rückzug als Sportdirektor angekündigt hatte und ich gesagt habe, ich sage immer, so alt bist du doch eigentlich noch gar nicht. Da sagt er, ja, aber ich habe mein ganzes Leben beim BVB verbracht, erst als Spieler, dann im operativen Geschäft als Sportdirektor. Eigentlich möchte ich das auch gar nicht mehr. Und er ist immer jemand gewesen und das, finde ich, spricht sehr, sehr für ihn. Und das hat fast schon Seltenheitswert in diesem, ja, nicht ganz frei von Eitelkeiten sich befindlichen Geschäft. Der braucht das Rampenlicht nicht. Also ich glaube, dass er im Hintergrund arbeiten wird, dass er, wenn er nach Rat gefragt wird, den aufgrund seiner Kompetenz, aufgrund seiner Erfahrung auch geben kann. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er häufig beispielsweise bei uns in den Medien auftauchen wird.
Ja, man hatte auch schon das Gefühl, als er heute auf die Bühne gegangen ist, dort in der Westfalenhalle, es war ihm irgendwie auch so sichtlich unangenehm, so im Scheinwerferlicht zu stehen und war dann so ein klein bisschen nervös. Lars Ricken hat davor auch gesagt, er weiß, dass er das nicht so gerne mag, aber jetzt muss er eben mal in den Mittelpunkt kurz gerückt werden, zumindest kurz, aber wie du schon gesagt hast, das wird hauptsächlich im Hintergrund stattfinden, eine beratende Funktion einnehmen. Für 4 Jahre übrigens. Und Oliver, zwei Themen müssen wir auch, wenn wir schon ein bisschen fortgeschritten sind mit der Zeit, noch ganz kurz sprechen. Hans-Joachim Watzke, heute sein letzter Auftritt, kann man sagen, auf der Aktionärsversammlung. Und es war relativ emotional. Also er hat so ein bisschen mit den Tränen auch gekämpft. weil er dann eben nochmal auf diese 20 Jahre zurückgeblickt hat, auch auf die ganzen Tiefpunkte, auf die tiefen Abgründe, in die er geblickt hat, auch nochmal, wie schwer diese Corona-Zeit für den ganzen Verein war. Und dann hat er wirklich Standing Ovations bekommen und dann hat er gesagt, hört bitte auf, ihr wisst, ich kann da nicht so gut mit umgehen und so weiter. Also das war schon ungewöhnlich. Also so habe ich ihn tatsächlich selten erlebt, war aber auch ganz schön, das mal zu sehen. Er hat übrigens gesagt, den einzigen Fehler, den er sich vorzuwerfen hat, ist ja das Thema Aktien, dass die nicht so wirklich in Fahrt kommt. Und dafür hat er sich sogar auch entschuldigt, hat aber auch gesagt, das war wirklich so sein einziger Fehler in den 20 Jahren.
Ja. Also ja. Ich kann mich erinnern, dass er irgendwann hat er auch mal gesagt, möglicherweise sei es ein Fehler gewesen, dass man damals Jürgen Klopp nicht doch versucht hätte, stärker zu überreden, weiterzumachen, als der beim BVB aufgehört hat 2015. Wenn du so lange in einer verantwortlichen Position bei einem großen Verein bist, dann unterläuft dir logischerweise der ein oder andere Fehler. Aber man muss, denke ich mal, schon sagen, egal wie man jetzt persönlich auch zu ihm steht, wenn man diese Zeit von Hans-Joachim Watzke sieht, dann ist es eine Erfolgsgeschichte für Borussia Dortmund. Klar. Das fing ja gleich zu Anfang an. Als er kam, befand sich der Verein in einer existenzbedrohenden Finanzkrise. Er ist es gewesen, der damals zusammen mit Reinhard Rauball quasi die Weichen für eine Restrukturierung gestellt hat. Man muss wirklich sagen, der Verein drohte von der Bildfläche zu verschwinden. Es musste viel, viel Überzeugungsarbeit bei den Gläubigern geleistet werden. Die mussten Verzicht üben, damit Borussia Dortmund nochmal eine neue Chance bekommen hat. Und ich habe damals schon gedacht, als ich dabei war, ich glaube schon, dass der BVB das schaffen wird, dass er diese Finanzkrise überwinden wird, weil wenn die Gläubiger jetzt den Verzicht nicht erklärt hätten, dann hätten sie quasi ihr komplettes Geld verloren. Also insofern, damit hatte ich schon gerechnet. Womit ich aber nicht unbedingt gerechnet hätte, das ist, wenn man überlegt, die Rettung ist im Prinzip im Jahr 2005 erfolgt, wenn man so will, oder der Grundstock zu der Rettung ist im Jahr 2005 gelegt worden, dass der BVB dann 2011 unter Jürgen Klopp schon wieder deutscher Meister wird, 2012 den Titel dann verteidigt, Double gewinnt, 2013 Champions League Finale, dass man sich so schnell wieder zu einem absoluten Spitzenverein entwickelt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist natürlich nicht alleine Hans-Joachim Watzke zu verdanken. Dazu haben andere auch beigetragen, beispielsweise ein Jürgen Klopp, überhaupt keine Frage, beispielsweise auch ein Michael Zorc. Nur wie gesagt, er hat die Rahmenbedingungen dafür geschaffen. Und das ist sein großes Verdienst, was er sich erworben hat um diesen Verein. Und wenn er jetzt tatsächlich so langsam auf die Zielgerade einbiegt, das kann ich schon nachvollziehen, dass er dann auch ein bisschen wehmütig wird.
Ja, das ist ihm auch total vergönnt und das haben wir auch heute, wie gesagt, das hat die Reaktion auch der Mitglieder und der Aktionäre ja gezeigt, was der überwiegende Großteil der Fans von ihm hält. Und er hat auch gesagt, so ein Champions-League-Finale mit dem auszuscheiden, er hat ja nach dem Champions-League-Finale den Sportbereich sozusagen übergeben, dann gibt es da keinen besseren Zeitpunkt. Olli, über eine Person müssen wir noch kurz sprechen, weil es einfach doch sehr, sehr überraschend gestern kam. Lars Ricken hat sich zur Zukunft von Sebastian Kehl geäußert. Ich meine, er wurde nicht explizit danach gefragt, hat aber dann auf dem Podium vor den ganzen Mitgliedern gesagt, es ist mein Wunsch, auch mit dir, Sebastian, den Weg weiterzugehen. Und die sind alle überzeugt. Und das kommt ja schon ein bisschen überraschend, weil, wir wissen alle, Sebastian Kehls Vertrag als Sportdirektor des BVB läuft nächstes Jahr ab. Man wollte eigentlich sich nach der Sommertransferperiode zusammensetzen, darüber sprechen. Und jetzt, ich blicke mal auf den Kalender, 25. November, hat sich noch nicht so viel getan. Außerdem war es relativ überraschend, dass Sebastian Kehl in den letzten, ich meine so 2-3 Partien, in Mainz glaube ich, stand er noch vor, nach dem Spiel bei uns am Mikro, dann aber nicht mehr sich so ein Stück weit zurückgezogen hat. Und das hat natürlich so ein Stück weit die Gerüchteküche angeheizt. Dieser Satz jetzt da von Lars Ricknen, der spricht ja eigentlich schon Bände, also, ne? Also, eigentlich heißt das ja ganz klar, wir wollen so weitermachen.
Ja, das heißt es, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man hinter dieser Aussage wieder zurückgehen könnte. Sollte man es tatsächlich dann doch noch mal vorhaben oder sich das Ganze doch noch mal überlegen sollen? Nein, ich glaube, damit ist klar, dass Sebastian Kehl auch zukünftig Sportdirektor von Borussia Dortmund sein wird. Ich finde, es war an der Zeit, das endlich mal so klar auszusprechen. Denn ich meine, du hast es gesagt, im Mai ist Lars Ricken zum Sportgeschäftsführer ernannt worden. Damals ist schon angekündigt worden, dass man sich mit Sebastian Kehl über einen neuen Vertrag unterhalten will. Dann hat es erst geheißen, man macht es noch im Sommer. Dann hieß es, ja, in der ersten Länderspielpause. Es hat meines Erachtens, meines Wissens bislang keine Gespräche darüber gegeben. Und das ist schon ein bisschen verwunderlich, wenn man diese Absicht erklärt und dann doch keine Taten folgen lässt. Und ich glaube, es war vielleicht auch nicht ganz fair gegenüber Sebastian Kehl, ihn so lange warten zu lassen. Denn ich meine, er hat sich angeboten, er hat diese Kröte geschluckt, er hatte sich ja Hoffnungen gemacht, selber zum Geschäftsführer befördert zu werden. Dazu ist es dann nicht gekommen. Hat aber gleichzeitig erklärt, er wäre bereit, weiter für Borussia Dortmund auch über sein Vertragsende hinaus zu arbeiten. Und dann kam lange Zeit nichts. Es gab zwar viel, viel Lob für die Transferpolitik, aber wie gesagt, es wurden keine Gespräche geführt. Naja, jetzt ist es soweit. Lars Ricken, der ja auch neu in der Funktion ist, der sich vielleicht auch erstmal hat einen Überblick verschaffen müssen, ist für sich jetzt zu dem klaren Schluss gekommen, ja, er als für den Sport Verantwortlicher will mit Sebastian Kehl weitermachen. Und deshalb denke ich, dass es jetzt wahrscheinlich auch relativ schnell gehen wird mit einem neuen Vertrag für Sebastian Kehl. Und dann, wird er auch wieder sprechen, glaube ich. Ich glaube, dass der nicht gesprochen hat in den letzten Wochen. Und ich kann das irgendwo auch nachvollziehen. Ich meine, was passiert denn? Du wirst immer wieder gefragt, was ist jetzt mit deinem Vertrag? Und du kannst, was willst du sagen, wenn du dich angeboten hast? Wenn du gesagt hast, ja, ich würde hier gerne weitermachen, aber es ist noch nichts passiert, dann stehst du natürlich der Öffentlichkeit gegenüber relativ blöd da. Ja. Jetzt ist die Situation eine andere.
Ja, und man hätte dann, glaube ich, auch das Gefühl, dass da so ein klein wenig Kritik mitschwingt. Ne? So nach dem Motto, ich war eigentlich bereit, an mir liegt es nicht.
Genau.
So ein Stück weit. Ne? Es kann gut sein. Ich glaube auch, dass da jetzt was passieren muss. Sonst ist es auch irgendwie eine doofe Situation für Lars Ricken, der ja gesagt hat, okay, sie wollen das unbedingt. Und ich glaube, sie müssen jetzt Taten folgen lassen. Das verpflichtet dann auch diese Aussage von Lars Ricken. Und trotzdem hat es mich schon sehr, sehr gewundert in den letzten Wochen, dass das so in Stocken geraten ist. Also entweder hatten alle so viel zu tun oder alle haben so eine Vertrauensbasis, dass sie sagen, ja, wir wissen schon, was wir aneinander haben. Das wird schon so, mit so einer wahnsinnigen Gelassenheit. Oder dass es da halt tatsächlich so ein bisschen Unstimmigkeiten gibt, ob das noch die richtige Besetzung ist. Aber mit diesem Satz, verpflichtest du dich jetzt natürlich schon fast, mit Sebastian Kehl weiterzumachen.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen, ich glaube, ihnen ist allen bewusst geworden, wir brauchen jetzt auch Klarheit. Das heißt, das nächste Transferfenster im Winter, da soll zwar jetzt nicht besonders viel passieren, aber das steht halt an. Und du musst ja auch schon Deals im Hinblick auf den kommenden Sommer vielleicht vorbereiten. Und dann ist es wichtig, dass die entscheidende Person dafür, und das ist und bleibt der Sportdirektor, dass die entscheidende Person, ich sag auch mal, Prokura hat. Und dass der gegenüber möglichen abgebenden Vereinen, gegenüber Beratern, gegenüber Spielern, die eventuell kommen werden, klar zum Ausdruck bringen kann, ich handle hier im Auftrag von Borussia Dortmund, ich bin autorisiert. Das ist extrem wichtig und ich glaube auch, dass deshalb diese Klarstellung jetzt von Lars Ricken erfolgt ist.
Ja,
Ist richtig so.
Wie du schon gesagt hast, hat er sich auch irgendwie verdient, hat da auf die Zähne gebissen, hat sich sehr, sehr wenig Unmut anmerken lassen, fand ich nach dieser Entscheidung, wo, glaube ich, jeder von uns es ihm nicht übel genommen hätte oder was man auch nur hätte verstehen können, wenn er sagt, absolut. Na, so mache ich nicht weiter. Ne? Ich reiß mir hier den Allerwertesten auf und dann setzt ihr mir irgendwen anders vor die Nase. Also klares Bekenntnis also zu Sebastian Kehl. Taten werden folgen, da sind wir überzeugt. Ja. Und Taten will der BVB natürlich. Ja, was eine Überleitung. Auch übermorgen dann in Zagreb, Olli. Und da sehen wir uns morgen in aller Frühe am Flughafen.
Genau. So ist es, so ist es. Genau.
Gut,
und dann essen wir Cevapcici.
Cevapcici und ist Rasnici auch kroatisch? Ne? Das gehört doch da auch dazu, oder?
Ja, könnte sein, weiß ich nicht. Wir werden das recherchieren und nächste Woche dann nachreichen. Diese alles entscheidende Frage.
So ist es.
In diesem Sinne.
So ist es.
Euch eine schöne Woche, eine englische Woche. Es wird dann auch logischerweise in einer Woche, in der Dortmund-Woche, wieder sehr, sehr viel zu besprechen geben. Unter anderem den deutschen Klassiker gegen den FC Bayern. Also macht's gut. Bis dahin alles Gute.
Ciao. Yeah.